Also als erstes muss ich euch beglückwünschen, weil ihr es geschafft habt, euch Zeit zu nehmen heute für Gott. Dass ihr Gott heute Morgen Zeit zur Verfügung stellt, dass du das tust, damit er dir was sagen kann. Ganz persönlich. Jeder kommt ja mit den unterschiedlichsten Gefühlen hin, das hatten wir eben bei der Begrüßung schon. Und Gott hat etwas für dich in diesem Gottesdienst verborgen, wie ein Schatz im Acker. Und es liegt auch an dir, an uns, das rauszuholen, Augen, Ohren und Verstand aufzumachen, zu gucken, was ist es, was Gott mir heute mit auf den Weg geben will. Man kann das ja auch zu Hause und sagen, ich bete mal ein bisschen, ich lese mal ab und zu die Losung oder schaue mir ein Video an oder eine Predigt, aber es ist nochmal besonders, sich Zeit zu nehmen für den Gottesdienst. Vor dem Bildschirm ist gut, ihr wisst, dass ich das immer gut finde, aber hier unter uns versammelt ist es noch ein Stückchen besser. Und Gott wirkt und Jesus ist hier und ich bitte euch, nutzt diese Gelegenheit, um mit Jesus das anzusprechen, was euch auf dem Herzen und auf der Seele liegt. Das ist der Ort, das ist die Zeit für dich, auch egoistisch, hierher zu kommen und zu sagen, ich brauche was für mich. Tankstelle, Handy aufladen, Gottesdienst für meine Seele, für mein Herz, für mein Glauben. Deswegen schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und ich bitte Gott darum, dass er euch euer Herz aufmacht, euren Verstand, eure Ohren, damit ihr erkennt, du ganz persönlich, was er dir sagen möchte. Amen. Ihr habt es eben gehört, ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, von Paulus im Römerbrief. Der Römerbrief ist eine komplizierte Sache. Das muss man einfach sagen. Also das ist die Creme de la Creme der Theologie, des Glaubens, wie man seinen Glauben zusammenfasst. Und wenn man den liest, da kann man manchmal, gerade wenn man nicht viel versteht, noch nicht einfach verzweifeln. Was will Paulus jetzt damit sagen? Neulich ein Vater von einer Konfirmandin, der kam zu mir und sagt, wo fange ich denn an? Ich habe angefangen ganz vorne und dann kamen die ganzen Listen, wer mit wem verwandt ist, das heißt auf theologisch Genealogien. Und er sagt, ich habe aufgehört. Anscheinend kennen das einige von euch, dass es sich dann ganz schön zieht. Ich kann euch sagen, ihr dürft das gerne überblättern. Dann könnt ihr vielleicht nicht mehr sagen, ich habe die ganze Bibel gelesen, bis auf diese paar Seiten, aber ihr dürft dann weiterblättern oder ihr fangt bei den Evangelien an und versteht dann Stück für Stück immer mehr. Johannes habe ich ihm empfohlen, weil Johannes immer Herz hat. Wenn ihr das gemerkt habt, Johannes, der ist richtig tief drin, dem geht es ums Herz und dass Jesus ihn berührt und weiterbringt. Markus ist ein bisschen neutraler, Lukas ist auch gut. Und wenn man dann anfängt, dann kann man irgendwann gar nicht mehr aufhören. Und dann macht man weiter und weiter und dann kommt man zum Römerbrief. Damit ihr es besser versteht, auch die, die sich fragen, was wollte Paulus mir, uns und den damals den Leuten sagen. Ich habe euch mal die Übersetzung von der Volksbibel mitgebracht, von Jesus Freaks. Es gibt ja verschiedene Übersetzungen. Das ist die modernste mit der jugendlichsten Sprache. Es ist keine gute deutsche Übersetzung, wenn es um die Genauigkeit geht, aber sie hilft zu verstehen, was manchmal in mittelalterlicher Sprache gesagt wird. Deswegen heute auch mal aus der Volksbibel Römer 8, Verse 18 bis 25. Ich lese uns vor. Ich bin mir ganz sicher, dass die ganzen Schwierigkeiten, durch die wir jetzt gehen müssen, ein Witz sein werden gegenüber der riesengroßen Party, die wir dann im Himmel feiern. Die Natur ist schon ganz heiß auf den Tag, an dem Gott seine Kinder groß rausbringen wird. Ohne dass sie was dafür kann, ist die gesamte Natur mit den Tieren und Pflanzen zum Tod verurteilt. Aber es gibt Hoffnung für sie. Denn sie wird auch ein großes Comeback feiern. Sie wird befreit werden von dem Zwang, sterben zu müssen. Genauso wie Gott seine Leute vom Tod befreit, hat für ein neues Leben, für ein neues, wunderbares Leben. Wir sehen ja, wie die Tiere und Pflanzen voll leiden und die ganze Natur im Grunde depressiv schon lange auf einen Neustart wartet. Auch wir, die wir als erstes mit seiner Power, seiner Kraft, seinem Geist ausgerüstet worden sind, können es kaum abwarten, dass Gott uns als Teil seiner Familie zu sich holt und auch unseren Körper so neu macht, dass der nicht mehr kaputt gehen kann. Doch darauf können wir erst einmal nur hoffen und warten. Hoffen heißt aber, dass wir es noch nicht haben. Denn was man schon hat, darauf braucht man auch nicht mehr zu hoffen. Obwohl wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, sind wir dennoch total sicher, dass wir es auch bekommen werden. Amen. Es ist ein schwerer Text heute. Das sage ich euch gleich. Ich hoffe, es zieht euch nicht runter, weil die Bibel und Paulus hier heute die Wahrheit benennen. Paulus schreibt und Luther übersetzt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wir leiden. Diese Welt hat zwar seine schönen Seiten, aber ihr wisst es auch ganz genau, und viele von euch habe ich auch begleitet bei Beerdigung, bei Seelsorgegesprächen, dass diese Welt auch richtig wehtun kann. Seufzen nennt Paulus das. Es ist ein Leid, diese Welt ist nicht perfekt. Diese Welt ist nicht das, was sie einmal war, wie Gott sie sich gedacht hat. Und Gott wird nicht die Welt verändern, diese hier, dass sie Stück für Stück besser wird. Das ist ja eine Illusion, die Menschen haben. Irgendwann wird alles besser. Und schaut euch um. Ist das so? Wird die Welt wirklich besser? Es wiederholt sich alles. Im Buch Prediger im Alten Testament, da steht, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles, was da gewesen ist, wiederholt sich und kommt nochmal. So ist es doch. Ein Fünkchen Hoffnung, jetzt hat der Mensch es kapiert. Keine Judenverfolgung mehr, kein Krieg mehr, kein Abmetzeln. Und was ist? Nichts. Es wiederholt sich alles von vorne. Gott verspricht aber, diese Welt komplett neu zu machen. Nicht diese Welt zu verwandeln, sondern einen kompletten Neustart. Diese Welt wird untergehen. Ihr könnt euch gerne irgendwo festkleben, aber daran wird sich nichts ändern. Diese Welt wird untergehen und Gott wird eines Tages diese Welt neu machen. Komplett erneuern. Rundum erneuern. Und der auf dem Thron saß, steht in Offenbarung 21, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und da kannst du dich drauf freuen. Vor allem, wenn du hier leidest und seufzt und manchmal nicht weiter weißt. Es gibt auch andere Menschen, die wollen unbedingt das hier auf Erden haben. Gegenüber durch die Presse neulich vor ein paar Tagen, ich habe es in der Weltzeitung gelesen, dort wird von dem amerikanischen Millionär Brian Johnson und seinem Lebensziel berichtet. Sein Lebensziel ist, für immer 18 bleiben. Das wäre schön, ne? Das wäre schön, Christian. Immer für immer 18 bleiben. Und er glaubt daran, investiert Geld, versucht Dinge zu machen, damit sein Körper eben noch sexy aussieht und jung, obwohl er auch schon in die Jahre gekommen ist. Das ist sein Ziel, für immer 18 bleiben. Und möglich? Nicht möglich. Illusion, ein Trugbild. Der rennt dem hinterher, investiert viel Geld und versucht das, was nicht möglich ist. Wird er in der Bibel das lesen, was wir heute im Text haben, dann würde er verstehen, das ist ein Ort, wo wir leiden, wo Krankheit dazugehört, wo das Älterwerden dazugehört, wo es Krankheiten gibt in der Seele, im Herzen, im Körper. Und dann die traurige Nachricht, die hart ist heute Morgen, auch wir Christen werden leiden. Das ist nicht einfach zu hören, das wollen wir nicht hören, gerade am Sonntag um 10 Uhr. Das Wetter passt heute dazu. Trübe Aussichten. Auch wir Christen sind von diesem Leid nicht irgendwie ausgenommen, sondern wir sind Teil dieser Welt. Christen werden krank. Christen, also Menschen, die an Jesus glauben, erleben viel Schmerz, körperlich und seelisch, und Christen sterben. Wenn ihr euch dann fragt, wieso sollte ich dann an Jesus glauben und Christ werden und Christ bleiben, wenn ich als Christ auch Leid und Seufzen durchmachen muss, dann antworte ich dir, weil Jesus in dieser Welt jetzt dir schon zur Seite steht. Im Leiden, im Seufzen. Er klammert es nicht aus, aber er ist bei dir. Dir geht's dreckig, dir tut das Herz weh, der Körper, du leidest. Jesus verspricht, bei dir zu sein. Im Leid, im Seufzen. Und wir würden uns so gerne wünschen, dass Jesus das einfach wegnimmt. Ich habe, und ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig aussprechen kann, bei der Vorbereitung über diesen Text hat auch ein erstaunlicher Mann gepredigt, Nick Vucevic oder so ähnlich. Der Mann hat verstümmelte Arme und verstümmelte Beine. Der ist im Grunde nur der Körper steht dann auf der Bühne. Habt ihr wahrscheinlich schon, er ist bekannt. Wer im Internet unterwegs ist, der sieht den ab und zu. Und der Mann ist erstaunlich. Der sagt, er hat zu Gott geschrien, gib mir neue Arme, gib mir neue Beine. Und er hat es nicht gemacht. Und er akzeptiert das und sagt, dann hat Gott was mit mir vor. Und er ist Motivationsredner, Evangelist, tourt durch die ganze Welt und geht auch zu Menschen, die das gleiche Schicksal haben. Und sagt, vielleicht möchte Gott mir keine Arme und keine Beine geben, weil er genau das möchte, dass ich die Menschen erreiche. Und dass er mich nicht heilt. Und natürlich ist er daran verzweifelt, als Jugendlicher fast zerbrochen. Das kann jeder nachvollziehen. Und doch hält dieser Mann am Glauben an Jesus fest, im Leid und Seufzen. Und mit seiner Behinderung. Wer Lust hat, kann da gerne mal bei YouTube eingeben, den Namen von diesem Menschen und ein guter Prediger. Und genau diese Stelle, dass wir in dieser Zeit, in dieser Welt leiden müssen, dazu predigt er. Wie kann das sein, dass wir diesen Jesus im Herzen haben und trotzdem leiden? Er ist das Beispiel, dass es geht. Und er hat eine Ausstrahlung, die ist toll. Die ist wirklich toll. Menschen, die im Leid feststecken und trotzdem an Jesus festhalten. Menschen, die wissen, dass sie sterben müssen und an Jesus festhalten. Das sind meine Vorbilder. Und für uns alle ein Zeugnis, dass es keine Theorie ist, sondern dass du dich darauf verlassen kannst, im Leid, im Seufzen, dass Jesus bei dir ist. Und dass er dir helfen kann, dass er dir Freude im Leid schenken kann. Christsein heißt nicht, ich bin ausgeklammert vom Seufzen, vom Leid, vom Tod und von Krankheit. Jesus sagt selbst in Markus 8, Vers 34, und wir hatten das eben auch am lieben Lied, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wisst ihr, wie schwer so ein Kreuz ist? Das ist ja nur eine Mini-Version hier, aber es ist aus Metall, schon mal ähnlich. Aber so die Balken vom Kreuz zu schleppen, das ist nicht einfach. Christsein ist kein Zuckerschlecken. Das sollte uns allen klar werden. Keine schöne Botschaft, die ich heute Morgen euch mitgebe, aber es ist die Wahrheit. Stell dir mal vor, in der Bibel nur stehen, glaub an Gott, an Jesus und alles wird schön und rosig. Und dann erlebt ihr Leid und Seufzen und sagt ihr, okay, dann lügt die Bibel ja. Dann stimmt ja alles nicht da drin. Aber die Bibel sagt uns nun mal die Wahrheit. Und das ist ja nicht die einzige Stelle, die über das Leiden redet. Es gibt so viele. Aber genauso viele und noch mehr Stellen gibt es, wo Jesus sagt, ich bin dabei. Ich lasse dich nicht allein. Ich führe dich da durch. Ich führe dich da raus. Aus dem Seufzen. Eine komplizierte Wahrheit heute Morgen für euch. Deswegen gut, dass wir eben darum gebeten haben, dass Gott euer Gehirn aufschließt, aufmacht. Jesus ist bei dir, will dir Gutes tun. Und gleichzeitig sind wir im Leiden und im Seufzen. Das muss mal einer zusammenkriegen. Aber die Bibel stellt das so hin. Beides ist Wahrheit. Und das ist unglaublich und zwar wahr. Unglaublich wahr. Will ich die Wahrheit hören morgens im Gottesdienst? Will ich die Bibel lese? Ja. Auch wenn sie schmerzt, auch wenn sie mir Sachen vorhält und den Spiegel vorhält und ich erkenne, ich bin Sünder, ich kann nicht mehr. Oder ich erkenne, ich muss sterben. Dann bietet die Bibel aber auch die Lösung. Und die Hoffnung, die fehlt, die diese Welt einfach nicht geben kann. Auch die Hoffnung gibt die Bibel, auch unser Text. Es ist die Hoffnung, was das Beste ist am Glauben an Jesus. Die Hoffnung, die nicht zuletzt stirbt, wie man so schnell sagt. Jesus lebt und mit ihm auch ich. Ich weiß von vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die mir geschrieben haben, auch von euch YouTubern, die dabei sind oder Podcast hören, ich weiß, dass hier im Gottesdienst, entweder in der Kirche oder vor dem Bildschirm, Menschen sitzen, die teilweise wegen ihres Alters nicht mehr kommen können, die nicht mehr kommen können, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie krank sind. Menschen sitzen hier und hören zu, die durch zerstörende Ehescheidungen gegangen sind, die das Leben kaputt gemacht haben, die einfach alles in Schutt und Asche gelegt haben, was man sich erträumt hat. Es sind Menschen hier und die hören heute zu, die missbraucht worden sind in jungen Jahren und die vor dem Scherbenhaufen all ihrer Träume und ihrer Jugend und ihres Erwachsenwerdens stehen. Es sind Menschen hier, die schwer, schwer krank sind. Es sind Menschen hier, die Menschen verloren haben. Und das tut weh, das wirft Fragen auf. Menschen schauen zu, die ihre demente Mutter oder Vater pflegen, die alles aufgegeben haben, nur um dafür da zu sein. Schauen Menschen zu, die behinderte Kinder haben, die alles an Kraft brauchen, die man als Mensch an einem Tag und in der Nacht aufbringen kann. Es sind Menschen hier, die Vater und Mutter in früher Kindheit verloren haben. Es sind Menschen hier, die ihre eigenen Kinder im Sterben begleitet haben. Und die sie verloren haben. Und du bist hier. Mit all dem, was du an Leid schon erfahren hast und ich muss es sagen, auch leider erfahren wirst. Und trotzdem sind wir hier und diese Menschen schauen alle zu und du bist dabei. Und wir kommen vor Jesus. Mit all dem, was wir erlebt haben, an Leid und Schmerz, weil wir Hoffnung. Und weil wir jetzt schon in dem Leid gemerkt haben, es stimmt, Jesus kann was Zerstörtes wieder heilen. Der kann mich durch die Dunkelheit begleiten. Und er kann das Schlimmste, was mir im Leben passiert ist, einfach in inneren Frieden verwandeln. Vergessen geht oft nicht in solchen Erlebnissen. Aber dass das heilt und der Schmerz nicht mehr dein Leben bestimmt, dein Tag und deine Nacht, das kann Jesus machen. Und all die Menschen, die ich gerade erwähnt habe, du mit deinem Leid bist ein Zeugnis dafür, dass Jesus lebt und dass diese komplizierte Wahrheit zusammenpasst. Im Leid ist Freude zu finden, aber nur durch und mit Jesus Christus. Anders geht es nicht. Das ist der einzige, der für dich sein Leben geopfert hat, der Einzige, der nach dem Tod wieder auferstanden ist und der Einzige, der sagt, komm zu mir und du wirst leben. Das ist dein Heiland. Trotzdem wollen wir heute von Jesus hören, weil er uns diese Hoffnung gibt und uns Kraft gibt, uns Heilung gibt, auch im Allerschlimmsten. Aber wir können das als Christ nicht sagen. Glaub an Jesus und du wirst von allem ausgeklammert, das geht nicht. Das wäre eine Lüge. Bereiten wir uns darauf vor, immer Jesus anzusprechen, wenn das Leid zu groß wird, wenn ich verzweifle, wenn ich nicht mehr kann. Vergesst nicht, Jesus mit ins Boot zu holen. Ihr habt es erfahren. Die große Hoffnung ist, dass Gott alles verwandeln wird. In Zukunft. Jetzt und hier ist er bei uns, hilft uns. Aber der große Ausblick, der wird noch viel besser. Das ist ja das, was Paulus sagt. Das Leiden, was ich gerade auferzählt, was schwer wiegt eigentlich, sagt Paulus, das ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf dich wartet, wenn du an Jesus glaubst. Das ist so wunderschön, das kann man sich nicht vorstellen. Das Paradies ist ein so ein Wort, in den Himmel kommen. Einfach, wo alles abfällt, was einen hier auf Erden wehgetan hat und was so unendlich geschmerzt hat. Und sollte klar sein, dass Gott im Glauben nicht sein Ziel hat, dass wir Reichtum anhäufen, dass es uns nach weltlichen Aspekten gut geht. Du kannst nicht sagen, ich bin reich, ich bin gesund, weil ich an Jesus glaube. Mein Konto ist mit 1 Million gefüllt, weil ich an Jesus glaube. Geht nicht, weil es Gottes Ziel nicht ist. Gott hat nicht das Ziel, dir in diesem kleinen, kurzen Leben aus seiner Sicht alles zu geben, was wir Menschen erträumen. Gott hat das Ziel, dass du eines Tages vor ihm stehst und dass du Teil seines Paradieses, seiner neuen Welt bist und du von allem geheilt bist. Wir wissen, dass Gott heilt. Davon redet die Bibel. Also wieder Wahrheit. Und wir wünschen das so, wenn wir krank sind. Aber habt ihr schon mal überlegt, was mit all den Geheilten passiert ist, mit Lazarus, mit dem kleinen Mädchen, wo Jesus es auferweckt? Was ist denn danach passiert? Meint ihr, danach sind die nie wieder krank geworden? Meint ihr, Lazarus musste nicht noch ein zweites Mal sterben oder das Mädchen? Das war, damit diese Menschen zum Glauben kommen, damit sie merken, dass Jesus Macht hat und Kraft und dass alle, die zugeschaut haben, dasselbe erfinden. Jesus ist der Messias. Der kann heilen, Taube können hören, Lahme können gehen und allen wird das Evangelium verkündet. Das war der Grund von Heilung. Die Schwiegermutter des Petrus, die da mit Fieber lag, wurde geheilt. Aber ihr glaubt wohl nicht, dass sie dadurch ein Leben lang keine Krankheit mehr hatte. Irgendwann kam das Fieber wieder. Irgendwann kam die Grippe im Herbst auch da. Und irgendwann kam die Krankheit, die zum Tode führte. Keine schöne Botschaft heute, ich weiß. Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Jesus heilt, Jesus begleitet dich, aber er ist nicht die Garantie für hundertprozentige Gesundheit, für nicht sterben müssen ein ganzes Leben lang. Und dann kommt der Paulus auf dieses andere Bild, dass nicht nur wir darunter leiden, unter dieser Vergänglichkeit des Lebens, sondern die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist davon betroffen. Er gibt ja dieses Lied, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, wenn ihr Enkelkinder habt oder Kinder, vom König der Löwen. Circle of Life heißt das auf Englisch, ne? Der Kreislauf des Lebens. Klingt schön, ne? Ach, ist das schön und alles diesen Kreislauf und geht fort und fort, aber das ist ja eine Lüge. Das ist ja ein romantisches Getue. Das ist ja ein Lied, das uns irgendwie ein Trugbild, eine Illusion vorspielt. Wir sind doch nicht im Kreislauf des Lebens. Seid doch mal ehrlich, wir sind im Kreislauf des Sterbens. Frühling ist schön, oder? Alles kommt zum Leben und wir haben so eine Ahnung, wie Gottes Herrlichkeit aussehen kann. Wie schön das ist im Frühling, wenn alles blüht und zum Leben erwacht, um dann aber im Herbst und im Winter wieder zu sterben. Und dann im Frühling wieder der nächste Versuch. Aber ich muss es euch sagen, es ist ein Kreislauf des Sterbens. Ein Kreislauf des Älterwerdens. Gestern beim Geburtstag gewesen und die Enkelkinder kamen und die Oma sagt, oh, seid ihr aber groß geworden, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Am Anfang macht das noch Spaß, älter werden. Irgendwann kippt die Stimmung. Damit älter werden nicht mehr so schön, ne? Wenn dann die 79 zu 80 wird oder irgendwie eine andere Zahl, dann ist das nicht mehr so toll. Und dann freut man sich nicht, dass man jetzt einen Führerschein machen kann und dass man jetzt loslegen kann mit dem Leben. Dann merkt man, okay, ich werde älter. Ist nicht mehr so wie mit 20. Wir sind wieder keine gute Nachricht, das tut mir leid. Ich habe es beim Schreiben der Predigt schon mal gesagt. Ich will euch nicht runterziehen. Ich will euch nur die Wahrheit sagen. Alle leiden mit in dieser Welt. Auch die Schöpfung wurde damit reingezogen. Die kann ja eigentlich nichts dafür. Aber ich lese es nochmal vor. Paulus schreibt ja, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Ohne ihren Willen, sondern durch der sie unterworfen hat. Und dann das schöne Ende, doch auf Hoffnung. Gott hat die Schöpfung mit bestraft. Kennt die Geschichte? Wenn ihr den Satz jemals sagt, damals war alles besser, dann gebe ich euch jetzt einen Grund dafür. Damals, ganz am Anfang, war wirklich alles besser. Als Gott alles geschaffen hat, sagt er doch, das ist sehr gut. Die ganze Welt ist sehr gut, die Schöpfung ist super. Aber ist das die Schöpfung hier? Ist alles in dieser Welt sehr gut? Wenn auf die Hamas schaut, die einfach Babys ins Gesicht schießt, Frauen köpft? Oder ist alles gut, wenn man sich gegenseitig in der Familie, in der Gemeinde irgendwie streitet und fertig macht und Gemeinheiten erzählt? Hier ist einiges gut, zugegeben, aber alles ist hier nicht gut und noch schon lange nicht sehr gut. Aber Gott sagt es am Anfang, alles ist sehr gut. Aber wir leben nicht mehr in dieser Welt. Adam und Eva haben die eine Regel nicht gehalten, die Gott ihnen gegeben hat, in einer Welt ohne Tod, ohne Alter und älter werden, ohne Krankheiten, ohne all den ganzen Mist. Und sie haben sich an diese Regel nicht gehalten und Gott hat sie rausgeschmissen. In eine Welt, die nicht mehr sehr gut ist, sondern mangelhaft. Und in dieser beschissenen Welt leben wir. Ich höre gerade schon. Aber ist doch so, oder? Wenn man Menschen im Sterben begleiten muss, wenn man sehen muss, wie man älter wird, alles wehtut, dann kann man doch nicht sagen, das ist sehr gut. Wir leben in einer mangelhaften Welt. Ich sage mal gerne, wir löffeln die Suppe aus, die Adam und Eva uns eingebrockt haben. Aber wir wären auch nicht besser gewesen, befürchte ich. Und Gott hat die ganze Schöpfung mit reingenommen. Mit verflucht, sagt er am Anfang. Gott verflucht den Mann, der muss arbeiten. Gott verflucht die Geburt, sie soll schmerzhaft sein, wenn Kinder geboren werden. Es war mal besser. Damals war wirklich alles besser im Paradies. Jetzt ist es das nicht mehr. Und dann die gute Nachricht, dass Gott diese mangelhafte Welt wieder so machen wird, dass sie wieder sehr gut ist. Und dann nimmt er auch die Schöpfung mit rein. Das ist ein Gedanke, den viele gar nicht so zu Ende gedacht haben. Der Himmel, das Paradies, ist nicht irgendwie so ein Wolkengebilde, wo wir als nebelartige Seelen rumschwirren. Gott nimmt seine Schöpfung mit. Alle Tiere, alle Pflanzen, auch die, die ausgestorben sind inzwischen, wo die Klimaleute sich aufregen und die Umweltschützer. Gott nimmt alles mit. Die ganze Schöpfung wird Teil der neuen Welt werden. Alle fragen mich dann manchmal, die Konfirmanden vor allem, gibt es Tiere im Himmel? Kommt mein Hund mit in den Himmel? Kommt er mit ins Paradies? Die ganze Schöpfung ist Teil dieser Welt. Und manche glauben auch, Auferstehung ist mehr so geistig und seelisch zu verstehen. Dass man da wirklich wie so eine Nebelgestalt dann da rumhuscht. Auch nicht. Es geht genau darum, dass der Körper auch erlöst wird von diesem vergänglichen Kreislauf. Gott wird alles neu machen und es wird die Schöpfung dabei sein, du wirst dabei sein. Alt werden wird nicht mehr dabei sein, Tod wird nicht mehr dabei sein, Schmerz wird nicht mehr dabei sein. Und Gott möchte, dass du Teil seiner neuen Welt wirst. Und das geht nur durch Jesus. Willst du dabei sein? Glaubst du überhaupt daran? Weil ich glaube auch, wir Christen wünschen uns so sehr, dass es uns hier jetzt gut geht. Aber wer das wirklich in seinem Lebenslauf schon reinschreibt, alles, was ihr erlebt habt, dann steht da unten noch der Punkt drunter im Lebenslauf, gestorben am, könnt ihr euch mal ein Datum ausdenken, eintragen, auferstanden danach, heimgeholt worden, zu Hause sein. Aber bei uns Christen ist es dann immer noch zu merkwürdig, das so zu Ende zu denken. Aber wenn ich das wirklich für mich klar mache und wenn mir einer fragt, und was glaubst du? Ich glaube, nach dem Tod bin ich bei Gott im Paradies. Da geht es mir richtig gut. Echt, daran glaubst du? Ja. Und wer wirklich das zu seinem Lebenslauf hinzufügt, der kann mit dem Leid anders umgehen als Menschen, die unbedingt meinen, hier in dieser Welt alles mitmachen zu müssen, alle Freuden mitmachen zu müssen, alles auszuprobieren, weil sie sonst die Angst haben, etwas zu verpassen. Und verpassen dann doch das Leben. Ich ende mit Markus 8. Den ersten Vers hatte ich schon, das geht nur weiter. Will mir jemand nachfolgen, sagt Jesus, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, denkt an den Millionär, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Gar nichts. Aber Gott kann dir etwas geben, jemand geben, der deine Seele und deinen Körper und deinen Kreislauf des Sterbens auslösen kann, dich da rausholen kann. Deswegen der schöne Vers aus Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Angebot. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Angebot und Nachfrage. Gott macht ein Angebot und wer danach fragt, der ist dabei. Hoffnung. Wer kann uns sonst Hoffnung geben in dieser Welt? Bleibt bei der knallharten Wahrheit der Bibel. Das Leben war damals spitzenmäßig, jetzt ist es mangelhaft. Und Gott wird dir durch Jesus Christus wieder das schöne Leben geben, wie es am Anfang war. Damals, ganz am Anfang, war spitze und es wird wieder spitze sein. Wenn du dabei willst, dann kommst du um Jesus Christus nicht herum. Ist der einzige Weg, um das hinzukriegen, dabei zu sein. Ich weiß, man kann darüber nachdenken und zweifeln, Fragen dazu haben, aber ich lade euch ein, das heute für euch ganz einfach festzumachen und auch, wenn ihr schon lange an Jesus glaubt, einfach nochmal zu sagen. Ich werde dabei sein. Ich stehe im Buch des Lebens, wie die Bibel es sagt. Wenn ich vor Gott stehe, wird er mich durchwinken. Auf dem Weg in diese gute, schöne, wunderbare, herrliche Welt, weil ich an Jesus Christus glaube. Deine Entscheidung. Genau die Entscheidung, die Adam und Eva hatten. Glaube ich daran, halte ich mich an Gott oder mache ich mein eigenes Ding? Gehe meinen Illusionen und meinen Wünschen nach. Jeder von uns steht vor ähnlichen Entscheidungen. Bei Jesus gibt es Hoffnung. Leid wird nicht verschwiegen, aber die Hoffnung auch nicht. Amen.